Ja, wir haben unser Thema eigentlich schon ein kleines bisschen angeschnitten gehabt und das merken wir ja auch ganz deutlich, dass so das Thema Ökumene und das Thema Evangelikale ziemlich nah beieinander ist und ziemlich miteinander verwandt ist. Und das ist auch schon Teil des Problems und Teil dieses Niedergangs der modernen Evangelikalen, von dem wir jetzt etwas hören wollen. Ja, wer sind die Evangelikalen? Das ist ja auch so ein Modewort wie Ökumene, das man erstmal erklären muss. Evangelikale, das ist zunächst mal der Kreis von Christen, die von der evangelischen Allianz her so etwa umgrenzt sind. Also die Evangelikalen im klassischen Sinn, das sind die Leute in der evangelischen Allianz. Gibt natürlich noch ein paar mehr außerhalb, aber das ist so im Prinzip evangelikal. Das Wort kommt ja aus dem Englischen evangelical und hat eigentlich eine wunderschöne Bedeutung. Das sind nämlich die Evangeliumsleute, die, denen das biblische Evangelium wichtig ist. Und das sollten wir eigentlich alle sein. Ja? Aber Evangelikale hat eben auch eine besondere Bedeutung. Deswegen sage ich jetzt moderne Evangelikale. Da gibt es einen Unterschied. Also die Evangelicals, die Evangelikalen im alten klassischen Sinn, da sollten wir eigentlich auch dazugehören, ne? Innerlich. Das waren die Leute, die angesichts der aufkommenden Bibelkritik in den großen Kirchen nach persönlicher Bekehrung und Wiedergeburt und Bibeltreue gesucht haben. Evangelikal und Bibeltreu war eine Zeit lang deckungsgleich. Heute nicht mehr. Das ist Teil des Problems. Evangelikale, so hieß man in einer gewissen Zeit in England, den biblischen, konservativen Flügel der anglikanischen Kirche, der längst auch schon nicht mehr die Mehrheit war, wo es wirklich noch um Bekehrung und Wiedergeburt ging, um Buße, um den Herrn Jesus. Es waren die Evangelicals. Und das wurde dann auch in Amerika verwendet für diejenigen, die ein Stück bibeltreu sein wollten, die das biblische Evangelium noch hochgehalten haben. Und das hat natürlich auch zu tun mit der Erstarrung der reformatorischen Kirchen. Wir haben das gehört, die Reformation war eine halbe Sache. Da gab es eben die Vermischung mit dem Sauerteig der Ungläubigen. Und deshalb war es auch klar, dass irgendwann der Unglaube die Oberhand gewinnen würde in diesen reformatorischen Kirchen. Ja, das ist klar, wenn man den Sauerteig nicht raustut, dann wird zum Schluss der ganze Teig durchsäuert. Das ist eine Wahrheit, die uns ganz klar in der Bibel gelehrt wird. Und so war es so, dass eben die Kirchen nach der Reformation erst einmal orthodox wurden, erstarrt und dann später liberal. Und dass es dann Pietisten gab. Bei uns hießen sie Pietisten. In England hießen sie Puritans, Puritaner, die sich um die Reinheit der Lehre und des Wandels bemüht haben. Also Leute, die Heiligung wichtig nahmen, die Bekehrung und Wiedergeburt wichtig nahmen, die fromm sein wollten. Pietas heißt auf Lateinisch Frömmigkeit. Das waren die Frommen. Und diese Bewegung war auf der einen Seite biblisch gesund in manchem und auf der anderen Seite auch wieder vermischt. Das ist das Problem. Immer wieder. Die Pietisten, wenn man mal die deutsche Geschichte nimmt, da gab es bibeltreue, erweckliche Leute drunter, nüchterne Leute. Ja, da ist zum Beispiel ein August Hermann Franke dazu zu zählen. Ich denke in gewisser Weise auch der Jakob Spener. Und dann gab es aber auch schwärmerische Leute im Pietismus, schon von Anfang an. Und es waren Mystiker, die waren beeinflusst von dem Gift der katholischen Mystik. Und wenn man das mal genauer anschaut, da gibt es einen Johann Arndt, einen lutherischen Pfarrer, der hat mit das populärste Buch nach der Bibel geschrieben im Pietismus in Deutschland, die Bücher vom wahren Christentum. Und tragischerweise war dieser Mann ein Mystiker und halber Okkultist, ein Paracelsus-Anhänger. Und Paracelsus war ein okkulter Typ, der Alchemie getrieben hat, Zauberei, Magie unter christlichem Mäntelchen. Und er hat praktisch die Irrlehren der katholischen Mystiker vermischt mit dem Evangelium und der reformatorischen Lehre vom Evangelium. Und diese Bücher vom wahren Christentum haben fast alle führenden Pietisten in Deutschland geprägt. Ja? In England gab es zum Beispiel auch ein Fox, der praktisch als Puritaner, katholische Mystiker mit in den Puritanismus hineingebracht hat. Falsche Heiligungslehren waren die Folge, auch bei John Wesley. John Wesley hat an eine Art Perfektionismus geglaubt, also dass der Mensch sündlos vollkommen sein könnte als wiedergeborener Gläubiger schon hier auf der Erde, dass er ein reines Herz haben könnte in dem Sinn, dass er keinerlei Bestrebung zur Sünde mehr hat. Und das ist unbiblisch. Wir haben immer noch unser Fleisch an uns. Wir sind niemals vollkommen, solange wir noch hier in diesem Leib wandeln. Wir haben immer unser Fleisch und wir sind auch geneigt zur Sünde und es passiert auch immer wieder, dass wir sündigen. Und es ist eine ganz schlimme Sünde, wenn wir behaupten, wir sündigen gar nicht mehr und sind sündlos perfekt. Ja, dazu sagt der erste Johannesbrief was. Wer da sagt, er sei ohne Sünde, der betrügt sich selbst. Und dann, wer sagt, dass er keine Sünde hat, der macht Gott zum Lügner. Und diese falschen Heiligungslehren kamen aus der katholischen Mystik, die ja auch eine Art Perfektionismus lehrt. Ja, die Mystiker sagen, wir können eins werden mit Gott und wir können vergotten. Ja, die orthodoxen Mystiker, die reden von der Theosis, von der Gottwerdung und Vergottung des Menschen durch Einheit mit dem Göttlichen. Und das ist finsterstes Heidentum. Das ist im Prinzip nichts anderes wie Yoga und Buddhismus, wie Nirvana und Shaktipat. Das ist satanische Irrlehre. Wir erinnern uns dran, die Religion der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Ja, und das ist teuflisch. Ja, wer sagt, dass er schon hier auf der Erde eine Vereinigung mit Gott erleben kann, mystisch, emotional oder durch Visionen, das ist pure satanische Täuschung. Die ist in der Pfingstbewegung, in der Charismatik, die ist aber kommt aus der katholischen Mystik und der Pietismus war durchsetzt von Mystikern. Ich will da nichts Böses sagen, ich will nur erwähnen, ein Oberlin zum Beispiel, ein bekannter pietistischer Pfarrer in Baden-Württemberg, der eine Geisterehe mit seiner verstorbenen Frau geführt hat, die ihm immer wieder erschienen ist, mit der er geredet hat, ja, Spiritismus. Ja, und es gab noch eine ganze Anzahl anderer, die im Grund okkulte und esoterische und spiritistische Erlebnisse hatten. Ja, dazu gehört auch der Michael Hahn mit seiner Zentralschau, mit einer unbiblischen, okkulten Vision und Offenbarung, die völlig gegen die Bibel geht und die viel Schaden angerichtet hat, auch gerade im württembergischen Pietismus. Ja, also da gab es jede Menge Seher und Grübler und Enthusiasten, wie das mal der Hutten formuliert hat, die im Grund verführt waren, die im Grund nicht das nüchterne biblische Christentum gelehrt haben, sondern falsche Dinge hineingetragen haben in diese Bewegung des Pietismus. Und so gab es den erwecklichen evangelistischen Pietismus und es gab den schwärmerischen, grüblerischen, mystischen Pietismus. Ja, und das, was viele an den Pietisten Anstoß genommen haben, das kommt zum Teil aus diesem schwärmerisch-mystischen Zug innerhalb des Pietismus. Also es gab auch da Vermischung und natürlich waren die katholische Mystiker geliebt und geschätzt haben, nicht völlig klar in ihrer Abgrenzung zur katholischen Kirche. Ja, wir wundern uns, dass ein Graf Zinzendorf, der ja viel Schönes Evangelisches geschrieben und gesagt hat, dass er eine tiefe Freundschaft mit einem römischen Kardinal pflegte über sein ganzes Leben hinweg. Ja, und da also überhaupt nicht klar war in der Abgrenzung zum Katholizismus. Und so ging es bei vielen Pietisten über die Mystik, dass da einfach schon ein unklarer, widerbiblischer Einfluss war. Da war es nicht mehr das Wort allein, sondern auch meine Schauungen, meine Gefühle, meine Empfindungen Gott gegenüber. Gott wohnt im Herzensgrund. Jeder hat einen göttlichen Funken in seinem Herzen. Das ist Irrlehre. Aber das ist die Lehre der Mystiker. Jeder hat einen göttlichen Funken. Ja? Und wir können den aktivieren. So hat es auch die Gnosis gelehrt. Habt Acht, dass euch niemand verführt, auch durch die Gnosis. Ja, 1. Timotheus 6 wird da gewarnt vor der Irrlehre der Gnosis. Das waren diese Dinge, die kamen dann auch in den Pietismus mit hinein. Es gab eine schwärmerische Richtung hier in Baden-Württemberg, die inspirierten Propheten, mit Zungenreden, mit Wunderheilungen, mit allem, was die Pfingstbewegung zu bieten hat, im 17. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert. Ja. Es gab die Kamisarden, evangelische Mystiker und Mystikerinnen, besonders Mädchen, kleine Mädchen, die zum Teil geweissagt haben und in Trance geredet haben, und die ganzen Leute standen um sie rum und haben das alles als Gotteswort genommen, was diese verführten Mädchen in ihrem verwirrten Zustand herausposaunt haben. Ja, furchtbare Dinge, Schwärmertum, Verirrungen. Und deswegen, die Evangelikalen waren nie unvermischte, klare, bibeltreue Leute, sondern es gab solche und solche. Ja, es gab wirklich hervorragende, vorbildliche Gläubige, und es gab aber auch solche, die leider verwirrt und verführt waren. Und eben auch die Heiligungsbewegung, die durch John Wesley geprägt wurde und durch andere, die hatte auch schwärmerische Züge und war deswegen nicht umsonst der Vorläufer der Pfingstbewegung. Ja, die Pfingstbewegung kommt aus der extremen Heiligungsbewegung. Und es gab schon vorher Leute, die Zungenreden und Wunderheilungen hatten und Prophetien und Eingebungen innerhalb der schwärmerischen Heiligungsbewegung, dem Methodismus vor allen Dingen auch. Ja. Und ganz viele Pfingstler waren vorher Methodisten. Ja. Also da gibt es eine Linie des schwärmerischen Evangelikalismus, der dann nachher in die Pfingstbewegung und die Charismatik übergegangen ist. Und es gibt eine Linie des nüchternen, bibeltreuen Evangelikalismus. Und das ist dann im 20. Jahrhundert eigentlich in die Bewegung der Fundamentalists in Amerika gemündet. Die Fundamentalisten, das ist ja heute ein Schimpfwort, aber das waren einmal die Gläubigen, die die Grundlagen des Glaubens verteidigt haben. Ja, die Gottessohnschaft Jesu Christi, sein stellvertretendes Sühnopfer, seine wahrhaftige Auferstehung, seine Verherrlichung, Vergebung der Sünden nur durch den Glauben an Jesus Christus. Das waren die Fundamente, die verteidigt wurden gegen die liberale Theologie. Sie haben auch die Sechstagesschöpfung verteidigt gegen die Evolutionslehre, Evolutionsirrlehre, muss man sagen, ja. Und das waren die bibeltreuen Gläubigen, die auch eine Erweckung erlebt haben im Hinblick auf die Lehre. 1860 ging das so etwa los, hat auch zu tun eben damit, dass dann der Dispensationalismus, die heilsgeschichtliche Schriftbetrachtung aufkam und man endlich wieder angefangen hat, das prophetische Wort des Alten Testaments wörtlich zu nehmen. Denn es war eine der großen Irrtümer der katholischen Kirche, die Protestanten übernommen hatten, dass sie im Gefolge von Origenes und Augustinus und anderen Verführern, dass sie praktisch gesagt haben, dass die Kirche Israel ersetzt hat und dass die ganzen Prophezeiungen des Alten Testaments symbolisch, allegorisch zu verstehen sind und auf die Kirche gedeutet werden. Und das hat dann zu der Irrlehre geführt, die Kirche ist berufen zu herrschen anstelle von Christus. Die Kirche muss Macht ausüben, muss die Völker mit dem Schwert evangelisieren. Und das haben sie ja zur Genüge getan. Ja, ein Gräuel, das heute noch den Gläubigen anhängt, wenn man auf der Straße das Evangelium verkündet. Was habt ihr da mit den Kreuzzügen gemacht? Ne? Das war die römische Machtkirche. Das war nicht die Lehre Jesu Christi. Ja, also das war eben diese unbiblische Irrlehre, nach der das Alte Testament überhaupt keine Zukunft für Israel mehr hat, nachdem es kein wörtliches tausendjähriges Reich mehr gibt. Und es gibt auch heute noch calvinistische Lehrer, prominente Prediger, die sagen, wir leben schon im tausendjährigen Reich. Der Satan ist gebunden. Ich frage mich, wie das jemand, der halbwegs bei seinen geistlichen Sinnen ist, behaupten kann, dass in der heutigen Welt der Satan gebunden sei. Ja, der ist aktiver denn je. Ja, wenn man das so sieht. Aber nach dieser Lehre ist die Kirche berufen, das Reich Gottes auszuüben und die Welt immer christlicher zu machen. Der Satan ist gebunden. Wir haben schon das tausendjährige Reich. Wir merken bloß noch nichts davon. Ja, der Roger Liby hat mal so schön gesagt, wenn du wissen willst, ob wir im tausendjährigen Reich sind, dann geh zu einem Löwen hin und schau, ob er friedlich neben dem Lamm grast. Solange das nicht der Fall ist, haben wir kein tausendjähriges Reich. Das prophetische Wort. Ganz richtig. Ja, also das sind diese Dinge, das wurde damals abgelehnt und es war eine Revolution. Die Leute haben damals erkannt, die Bibel ist doch wörtlich zu nehmen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Es gab eben schon 1860 und 1830 schon Gläubige, die gesagt haben, Israel muss wieder in sein Land. Und alle anderen haben gesagt, du spinnst, das gibt's doch nicht, das geht doch gar nicht. Ja, keine Chance dafür. Aber die haben gesagt, doch, Israel wird wieder in seinem Land Israel sein, weil Gottes Wort sagt es. Und seit 1948 wissen wir, dass dieses prophetische Wort sich erfüllt hat. Und so wird sich auch jede andere Prophetie erfüllen. Wir werden noch einen Tempel in Jerusalem sehen. Und das wird spannend, ihr Lieben. Ja? Gut, und diese biblische Lehre, dass nämlich auch die alttestamentliche Prophetie wörtlich zu nehmen ist, das war mit einer der Grundlagen für diese bibeltreue Erweckung in den USA. Ja? Gäbelein, Ironside, berühmte Prediger, die damals wirklich die Scofield-Bibel, die versucht haben, diese Wahrheiten ein Stück auszubreiten. Und da kam dann auch ganz klar rüber, die Welt wird nicht immer christlicher, sondern die Welt wird immer gottloser und wir müssen uns von der Welt absondern und wir müssen die Welt evangelisieren, anstatt sie transformieren zu wollen. Ja? Und das war auch ein Impuls für eine starke evangelistische Bewegung, die da begonnen hat. Ja, leider hat auch diese fundamentalistische Erweckung später Schaden genommen und ist in mancher Hinsicht abgeirrt und ist auch im Sand verlaufen ein Stück weit. Ja, und stattdessen kamen in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts die modernen Evangelikalen auf, die in Amerika auch Neo-Evangelikale, also Neu-Evangelikale genannt werden. Ja, und die haben sich von den Fundamentalisten abgegrenzt. Die Fundamentalists haben gesagt, wir müssen für den ein für alle Mal überlieferten Glauben kämpfen. Stimmt es? Steht es in der Bibel? Wer weiß wo? Judas 1, Vers 3. Wollen wir mal lesen. Denn das ist genau so ein Wendepunkt gewesen, dass das verleugnet wurde. Judas 1, Vers 3, da lesen wir, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, und zwar entschieden kämpft, heißt es im Grundtext, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Also, das ist das Glaubensgut. Das ist das Neue Testament. Es ist ein für alle Mal überliefert. Es gibt keine neuen Propheten, keine neuen Offenbarungen. Niemand kann etwas anderes lehren als das, was geschrieben steht. Das wird hier gesagt. Und dafür müssen wir entschieden kämpfen. Weil, Vers 4, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Weil ihre Lehrer aufgekommen sind in der Gemeinde und die Liberaltheologen, die lassen sich da ganz klar beschreiben mit dem, was hier geschrieben steht im Vers 4. Ja, die Liberaltheologen, sie haben das Evangelium so verfälscht und den Herrn Jesus so gelästert, dass jeder, der den Herrn und sein Wort liebt, kämpfen muss gegen diese Verführung. Kämpfen muss auch gegen die falschen Propheten der Pfingstler und Charismatiker. Kämpfen muss für den biblischen, nüchternen Glauben, für die gesunde Lehre der Schrift. Und genau diesen Kampf wollten die modernen Evangelikalen nicht mehr haben. Sie wollten keine Abgrenzung, sondern Dialog und Verständigung und damit auch Vermischung. Ne? Da sind wir wieder beim Sauerteigprinzip. Die modernen Evangelikalen, ihr großer Sprecher und ihre Galionsfigur war Billy Graham. Ein Mann, der äußerst zwiespältig ist, der in vielem noch ein biblisches Evangelium verkündigt hat, der aber schon von Anfang an nur evangelisiert hat, wenn die katholische Kirche und die liberalen abgefallenen protestantischen Großkirchen mit im Boot waren, der viel getan hat, um die Pfingstler mit den Evangelikalen zu versöhnen und zu verschmelzen, der in vielem viel, viel Schaden angerichtet hat. Ja? Dieser Mann war eine Art Verkörperung der evangelikalen Bewegung. Man wollte modern sein und zeitgemäß. Man wollte wieder, man hat den Dispensationalismus vielfach verworfen und hat gesagt, nein, die Gemeinde muss einfach die Welt verändern. Sie muss als Sauerteig aufgehen in dieser Welt und muss alle kulturellen Bereiche, alle Politik durchdringen und christlich machen. Und damit hat man sich für die Welt geöffnet und hat sich vermischt. Man hat auch gesagt, wir müssen in den Dialog mit den bibelkritischen Theologen. Das sind ja schließlich angesehene Wissenschaftler, die können wir nicht irgendwo ignorieren und dürfen sie auch nicht angreifen, sondern wir wollen mit ihnen respektvoll reden, wer denn da Recht hat und ob man vielleicht einen gemeinsamen Grund finden kann zwischeneinander, ja. Ja, und das haben sie wohl gefunden. Aber das bedeutet, dass sie sich von dem Standpunkt der klaren Bibeltreue entfernen mussten. Dann waren zum Beispiel solche Dinge, wie wir sie heute haben, auch bei uns. Ja, also eine 6-Tage-Schöpfung, wer glaubt denn das noch? Ja, hat mal, ich glaube, es war ein Führer der Deutschen Evangelischen Allianz in einer Fernsehsendung, hat er mal gesagt, ach, wissen Sie, kaum noch jemand bei uns glaubt doch an eine 6-Tage-Schöpfung. Ich glaube auch, dass Gott durch Evolution geschaffen hat. Da hatte er dann bei der liberaltheologischen Kirchenvertreterin natürlich ein paar Pluspunkte gesammelt, ja. Aber was hat er bei dem Herrn Jesus gesammelt? Wisst ihr? Ja, das sind die Dinge. Wenn man respektiert sein will von der Welt, dann kann man doch nicht mehr von solchen unwissenschaftlichen Dingen reden wie eine 6-Tage-Schöpfung. Geht doch nicht, oder? Ja, ich wundere mich, dass der Herr 6 Tage gebraucht und benutzt hat. Er hätte die ganze Welt in einer Sekunde schaffen können. Aber natürlich hat Gott die Welt geschaffen. Ja? Und es waren 6 Tage, weil die Bibel sagt es so. Und wenn irgendein Bibelkritiker was anders sagt, dann bedeutet es Abfall vom Glauben. Dann bedeutet es, dass er nicht nur die Wahrheit von der Schöpfung verleugnet, und wer Gott als Schöpfer verleugnet, hat ihn ganz verleugnet. Aber es bedeutet auch, dass es keinen wörtlichen Adam gab und dass der Sündenfall nur ein Mythos ist, eine Erzählung, und dass deswegen die Erlösung ja auch nicht so schwierig sein kann. Gott ist doch so barmherzig, er vergibt allen auch ohne Sühnopfer Jesu Christi, oder? Wisst ihr, das sind die Dinge. Und genau dieses Gift dringt seit Jahrzehnten immer stärker in die pietistischen evangelikalen Kreise ein. Ich darf jetzt über 30 Jahre auch ein Stück, ja, aufgewacht sein als Christ, und ich habe ständig Idea Spektrum abonniert, obwohl es mich schon manches Mal wirklich Kämpfe gekostet hat, es zu lesen. Die Zeitschrift der Evangelischen Allianz, Sprachrohr der Allianz. Und du merkst, wie dieser Sauerteig der Bibelkritik, der Sauerteig der Ökumene immer, immer stärker eindringt. Und natürlich der Sauerteig der Charismatik. Ja? Inzwischen ist die Allianz charismatisch, ökumenisch, bibelkritisch, und die Bibeltreuen sind eine kleine Minderheit. Das gibt sie noch, Gott sei Dank. Da wollen wir nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Aber sie sind nicht mehr tonangebend, schon lange nicht. Und wisst ihr, ich habe mal wirklich eine sehr enge brüderliche Beziehung zu einer großen geistlichen Persönlichkeit gehabt. Das war der Pfarrer Lienhard Pflaum. Und der war noch Vertreter eines erwecklichen Pietismus des alten Schlages. Und der hat mir gesagt, Rudolf, weißt du, in Gnadau, im Gnadauer Gemeinschaftsverband, war schon in den 60er, 70er Jahren die Mehrheit der Führer bibelkritisch. Und zwar nach der Linie von Barth. Karl Barth, der gesagt hat, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern sie enthält nur Gottes Wort, sie wird zu Gottes Wort, aber eigentlich enthält sie auch Irrtümer und Fehler. Ja? Und das ist Dialektik, und Dialektik ist eine Denkmethode des Teufels und der griechischen Philosophie. Ja? Ja oder nein, schwarz oder weiß, wahr oder falsch? Ja? Die Bibel ist von vorne bis hinten absolut irrtumslos und inspiriert. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, sie zu verstehen, dann liegen sie auf unserer Seite, nicht auf der Seite der Bibel. Ja? Und wer das leugnet, wer von dem Richterstuhl des menschlichen Verstandes die Bibel zerlegen und kritisieren will, der ist im Grund kein Gläubiger und der hat auch kein Heil. Da bin ich überzeugt davon. Die Bibelkritik ist das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nie den Herrn Jesus wirklich angenommen haben als Herrn. Denn wenn der Geist Gottes in uns ist, dann lässt er uns das erkennen, was der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 gesagt hat. Und das ist ganz klar und unwiderruflich. Das lese ich mal mit uns. Ne? Ganz einfach. Ja, da gibt's ja auch diese Irrlehrer, die sagen, ja, die Bibel ist 100% Menschenwort und sie ist 100% Gottes Wort. Habt ihr das auch schon gehört? Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Und der Apostel Paulus antwortet darauf und sagt in Vers 13, 1. Thessalonicher 2, Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Also 0% Menschenwort, 100% Gottes Wort. Ja? Wie das Gott gemacht hat, da können wir drüber nachdenken, das ist gar nicht so wichtig. Die Bibel ist Gottes Wort, Punkt. Ja? Und jeder, der sagt, ja, aber, ihr Lieben, das ist die Schlange. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Ja? Und wisst ihr, das ist genau das Elend und die Not, dass immer mehr Führer im Pietismus, in der Allianz, in den Freikirchen sich immer mehr der Bibelkritik geöffnet haben. Wisst ihr, wir waren am Anfang unseres Glaubenslebens in einer Methodistenkirche, ja? Und eine Methodistenkirche hat ja auch eine schöne evangelikale Vergangenheit. Und da gab es noch einen älteren Prediger, der hat noch ziemlich geradlinig Gottes Wort gepredigt, ja? Da haben wir uns gefreut. Und dann gab es einen jungen Prediger, der frisch von Bibelseminar kam und der hat Ökologie und Friedensbewegung gepredigt. Ja, der hat nicht geglaubt an den Herrn Jesus, der hat nichts gehalten von dem Sühnopfer. Und jedes Mal, wenn der gepredigt hat, da habe ich so eine Belastung empfunden in meinem Herzen. Ich musste erst mal eine halbe Stunde beten gehen, ich konnte das gar nicht vertragen. Ja, aber ja, die Leute, die noch gläubig sich genannt haben, die waren bedrückt, die haben geseufzt, aber sie haben gesagt, was soll man machen? Die Kirche ist meine Mutter, ich kann da nicht weggehen. Man wird doch seiner Mutter nicht untreu. Und sie sind geblieben und haben eben das geduldet, dass dieser Mann Lästerungen von Katheter verkündet hat. Wir sind dann irgendwann gegangen, unglücklicherweise in die Charismatik, aber das hat der Herr dann auch geschenkt, dass wir das durchschauen konnten. Aber da haben wir gemerkt, das ist der Tod im Topf, das ist Gift, diese Bibelkritik. Ja, und zuallererst werden die Seminare verführt durch die Dozenten, die gerne akademisch angesehen sein wollen, ja. Und es gilt bis hin in die Brüderbewegung, bis hin zu Wiedenest, ja, bis hin zu den Bibelschulen der Baptisten und der FEG. Überall ist die Bibelkritik am Regieren, schon seit Jahrzehnten. Und was kommt dabei raus? Bibelkritische Prediger. Und was machen die in der Gemeinde? Ja, sie drehen die Gemeinde um. Wenn da noch was zum Umdrehen ist und nicht schon viele selber auf diesem falschen Weg sind. Ja? Also das ist das Elend der Evangelikalen. Sie haben sich nicht abgesondert mehr von der Bibelkritik. Sie haben sich nicht abgesondert von den falschen Propheten. In Amerika war es so, dass die NAE, die National Association of Evangelicals, das war also die Allianz in Amerika, die hat von vornherein bei ihrer Gründung 3-4 Pfingstgemeinden mit aufgenommen, Pfingstkirchen. Und irgendwann hatten die mehr als die Hälfte der Mitglieder von der NAE und irgendwann waren Pfingstler dann auch die Führer der NAE, immer wieder mal. Ja, klar, so ist es bei uns auch. Ja, die Pfingster wurden 1996 feierlich in die Evangelische Allianz aufgenommen und dann irgendwann ist dieser Herr Vetter, der vom Mülheimer Pfingstverband kam, der Vorsitzende der Allianz gewesen, natürlich. Ja. So kommt es, wenn man den Sauerteig reinlässt, dann durchsäuert er den ganzen Teig. Ja? Und das ist die Not, dass eben auch in den ganzen pietistischen Gemeinschaften weitestgehend der Lobpreis eingezogen ist, charismatische Verführung und Weltlichkeit pur. Es ist die Bibelkritik eingezogen, es ist Philokrieg eingezogen, Verweltlichung, Anpassung an die Welt, Gemeindewachstumsbewegung. Ja? Und auf diese Weise ist von den alten Evangelikalen, von der Bibeltreue, von dem kämpferischen Glauben eigentlich nichts mehr übrig, außer eine Fassade und sentimentale Erinnerungen. Ja, Jubiläen, wo man sich an die Väter erinnert, Dora Rapphardt und Heinrich Rapphardt. Ja, das war noch eine ganz andere Liga. Da haben die Leute noch wirklich ernsthaft dem Herrn nachfolgen wollen. Ja, bei allen Begrenzungen. Aber das ist eben der Punkt. Es wurde also die ganz klare Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift aufgegeben. Man hat sich für die Bibelkritik geöffnet und es wurde immer schlimmer mit der Bibelkritik. Ja, man hat eben dann auch sich der Theologie, der akademischen Theologie geöffnet. Man hat den Dispensationalismus aufgegeben, also die biblische Lehre, dass die Gemeinde eine kleine Minderheit ist, die letztlich das Evangelium bezeugen soll und nicht etwa die Welt regieren und verändern soll. Und man hat sich wieder der Politik und der Durchdringung der Welt mit christlichen Initiativen geöffnet, auch dem sozialen Evangelium. Also wir müssen Gesellschaftsveränderung betreiben. Wisst ihr, das ist zum Beispiel interessant. Lausanne-Bewegung, eine der Flaggschiffe des Evangelikalismus weltweit. Der Lausanne-Kongress 1966 hat noch gesagt, es ist die einzige Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi, das Evangelium zu verkündigen und der Welt die Botschaft von der Bekehrung zu bringen. So, 1974 war der zweite Lausanne-Weltkongress. Und da kam es plötzlich zu einem Kipppunkt. Da wurde nämlich gesagt, die Gemeinde Jesu Christi hat zwei grundlegende Aufträge. Einerseits soll sie das Evangelium verkündigen, damit die Menschen sich bekehren. Und andererseits müssen sie die Gesellschaft transformieren und sich sozialpolitisch engagieren, um die Ungerechtigkeit in der Welt zu beseitigen. Merkt ihr was? Wenn dann der Vorsitzende der Allianz, Schirmacher, vor wenigen Jahren gesagt hat, es gibt immer weniger Differenzen und immer mehr Gemeinsamkeiten zwischen uns, der Allianz, und dem Ökumenischen Weltrat der Kirchen. Das kommt daher, weil sie in Lausanne bereits das soziale Evangelium angenommen haben. Und da haben sie noch so gesagt, beides nebeneinander. Später in Manila haben sie gesagt, du darfst gar nicht evangelisieren, wenn du nicht gleichzeitig politisch dich für die Entrechteten und Armen einsetzt und Sozialismus betreibst. Ja? Das ist die nächste Stufe. Ja? Des Abfalls vom biblischen Glauben. Und die Bibel sagt ganz klar, wir haben keinen Auftrag, diese Welt zu verbessern. Natürlich haben Missionare immer vor Ort punktuell geholfen, wo soziale Nöte waren. Das ist auch richtig so. Ja, aber ein sozialpolitischer Auftrag zur Gesellschaftsveränderung, das ist Irrlehre. Das ist diese falsche Reich-Gottes-Lehre, die Kirche muss das Reich Gottes verwirklichen. Nein, die Gemeinde soll den Herrn Jesus als den Retter bezeugen und der Herr Jesus wird das Reich Gottes verwirklichen. Und dann aber wirklich, dann wird wirklich Friede und Gerechtigkeit in der Welt herrschen. Nicht dieses Mischmasch und diese erbärmlichen Dinge, die eine sogenannte christliche Politik hervorbringt. Das sind nämlich alles bloß faule Kompromisse. Ja, ein bisschen sozialer Anstrich und die Welt ist trotzdem immer noch böse in ihrem ganzen Wesen und ihrem ganzen Wegen. Ja, also das ist der Punkt. Dann eben die Pfingstbewegung. Man hat sich so den echten Heiligen Geist und die biblische Christusnachfolge verlassen hat. Dann braucht man doch, dann entsteht ein geistliches Vakuum. Man braucht irgendeinen Geist. Ja, die katholische Kirche hat die Mystik erfunden und gehabt dann. Die evangelischen Kirchen, ja, die haben auch zum Teil esoterische Theorien und Lehren. Ich habe in der evangelischen Kirche, als ich noch ungläubig war, einen Kurs für Zen-Meditation mitgemacht von einem evangelischen Pfarrer am Hospitalhof in Stuttgart unterrichtet. Ja, und in der evangelischen Erwachsenenbildung habe ich über Yoga was gehört von einem katholischen Mönch. Ja, das sind also Dinge und Castaneda. Ja, das sind die Dinge, die Vermischung. Ja, und die Evangelikalen, wenn sie nicht mehr die Bibeltreue und den biblischen Weg der Nachfolge predigen, dann entsteht ein geistliches Vakuum und das wird jetzt von dem falschen Geist der pfingstencharismatischen Bewegung ausgefüllt. Und deswegen gibt es kaum noch eine evangelikale Gemeinde ohne Lobpreis. Oder? Kennt ihr eine? Bisschen schwierig geworden. Ne? Vielleicht gibt es noch welche, aber wenige. Deswegen gibt es flächendeckend, dass die evangelikalen Verbände auch Gnadau, Willow Creek durchgesetzt haben. Ja, und da haben sie sich gar nicht davon abbringen lassen, dass der große Guru und Führer von Willow Creek, nämlich Bill Hybels, in Schande abtreten musste, weil er sich Übertretungen mit Frauen geleistet hat. Kurz vor seiner ehrenhaften Pensionierung musste der gestürzt werden, ja. Weil er eben auch ein Evangelium der freien Gnade ohne Heiligung und ohne Zucht verkündigt hat. Und hat auch danach gelebt. Ja, das sind so die Dinge. Ja, und deswegen, diese Vermischung ist im Grund etwas Tödliches, etwas ganz Gefährliches. Ich habe ja auch das Buch geschrieben, Zerstörerisches Wachstum, wo die Gemeindewachstumsbewegung mal so auseinandergenommen wird. Das hat auch den Evangelikalismus vergiftet. Die Gemeindewachstumsbewegung sagt ganz einfach, wir müssen Massen gewinnen, ganze Völker für Christus gewinnen. Das ist wieder die falsche Reich-Gottes-Lehre. Ja, Matthäus 13, 33, das Christentum muss die ganze Welt durchsäuern. Aber das biblische Evangelium gibt eine zu hohe Hürde. Wenn wir viele gewinnen wollen, müssen wir die Hürde flacher machen. Wir müssen die Anforderungen an den Glauben und die Errettung abflachen, so machen, dass die Leute bequem rübergehen können. Wir müssen den Weg breiter machen und die Pforte ausbauen, ja, um das mal mit den Worten des Herrn Jesus zu sagen. Und das haben sie gemacht. Ja, sie haben ein falsches Evangelium verkündigt. Glaube nur an Jesus und du hast das Ticket in den Himmel. Du brauchst nicht dein Leben ändern. Du brauchst nicht Buße tun. Du musst nicht der Heiligung nachjagen. Es kostet dich nicht dein Eigenleben. Aber was sagt denn der Herr Jesus? Matthäus 16, Vers 24. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Oder steht in eurer Bibel was anderes? Ja, aber es wird so getan, als würde das heißen, wer sein Leben sucht, der wird es gewinnen. Wer Selbstverwirklichung sucht und sich selber liebt, der wird selig, oder? Und das stimmt halt nicht. Ja? Das sind also diese Verführungen. Das ist auch ein falsches Evangelium der Psychologie in die Gemeinden eingedrungen. Biblisch-therapeutische Seelsorge, Psychologie. Und Psychologie ist eine Irrlehre. Psychologie als Psychotherapie und die humanistische Psychologie ist ein großer Irrtum. Sie geht davon aus, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass es eigentlich nur die Sache ist, dass der Mensch eben letztlich sich selber richtig verwirklichen muss und alle möglichen Hindernisse aus dem Weg räumen muss. Und dann wird er gut und edel und richtig sein. Und das ist einfach falsch. Das leugnet die gefallene Natur des Menschen, seine Sündennatur. Und deswegen, wer als Christ psychologische Therapie betreibt, der wird von Christus ein Stück entfernt werden und der wird großen Schaden leiden für sein geistliches Leben. Und das haben wir immer wieder festgestellt, ja, dass das einfach falsch ist. Ja, und dann eben auch die Frauenfrage, das ist auch so ein Punkt. Ja, früher war klar eigentlich, dass eben Gott nur Männer berufen hat zur Leitung und zur Verkündigung seines Wortes. Ja, steht ja ganz klar drin. 1. Timotheus 2, 11, einer Frau erlaube ich nicht zu lehren oder über den Mann Autorität auszuüben. Ganz klare Sache. Ja, und dann hat man in Anpassung an den Zeit- und Weltgeist Frauen zu Predigern und Leitern gemacht. Das fing übrigens an in der extremen Heiligungsbewegung. Also eine der ersten solchen Frauen war eine Methodistin und Phoebe Palmer in Amerika und eben auch Hannah Withall Smith in England, verführte Frauen, die auch übrigens den Feminismus gefördert haben. Ja, und dann war es in den Pfingstlerkreisen ganz üblich, dass Frauen Apostelinnen, Prophetinnen und Lehrerinnen und Leiterinnen sind. Aber das kam dann immer mehr auch in die evangelikalen Kreise. Ja, und man hat dann die Frauenordination in der Allianz im Grund gefeiert und inzwischen müssen dann schon bald also bestimmte Gremien paritätisch besetzt sein und die Frauenregierung, die Frauenleitung ist praktisch, ja, gefeierte Politik unter den Evangelikalen. Ja, das ist aber unbiblisch. Damit sagt man, das Wort Gottes ist veraltet. Es ist kulturell begrenzt, es hat uns nichts mehr zu sagen. Wir entscheiden selber, wie wir unser Leben, unsere Gemeinde gestalten. Ein ganz großer Einfluss zur Verderbnis der Evangelikalen war die Rockmusik und die charismatische Lobpreismusik. Das wäre ein Thema für sich. Früher waren die Evangelikalen völlig abgegrenzt davon und konnten es sich nicht vorstellen, die unheilige, verdorbene Rockmusik in die heiligen Hallen ihrer Gemeinden zu lassen. Und dann kam die Jesusrevolution in den 70er Jahren und dann kam es so weit, dass mit der Billigung übrigens von Billy Graham gesagt wurde, man kann doch durchaus auch Rock- und Popmusik nehmen, um Gott anzubeten, um die Gemeinde aufzuerbauen. Und es kam diese Teufelsmusik in die Gemeinden hinein und es ist dämonische Musik und der Lobpreis richtet sich an einen falschen Jesus und es ist der Lobpreis verbreitet die Ideologie, die Irrlehre der Charismatik und der Pfingstbewegung innerhalb der evangelikalen Kreise. Ja? Und dort, wo der erlaubt wird und gepflegt wird, dort kommen andere Irrtümer nach, ökumenische und charismatische Irrtümer. Das ist eine Tatsache. Ich habe das jetzt auch etwa 30 Jahre beobachten müssen, habe immer wieder versucht zu warnen, als ehemaliger Charismatiker, der selber Lobpreis gemacht hat. Und viele Leute wollen es nicht hören, weil unsere jungen Leute fordern das und wir wollen doch sie nicht verlieren. Und so geht es dann. Und das ist also eine ganz aktive Kraft auch der Vermischung und der Wegführung von Gottes Wort. Das ist klar, dort, wo du der Mystik und falschen Geistern öffnest, dann verlierst du die Gründung in Gottes Wort. Der biblische Christ weiß ganz genau, das Wort Gottes ist der Felsengrund, auf den ich mich gründen kann. Da muss ich mich dran halten. Ich will das Wort bewahren. Philadelphia, du hast mein Wort bewahrt. Und der Teufel versucht alle möglichen Dinge, um uns vom Wort wegzubringen, hin zu Gefühlen, hin zu fleischlicher Selbstverwirklichung, dass wir uns um uns selber drehen. Und das ist die Verderbnis, der Sauerteig der Verführung. Ja. Und von daher gesehen ist es dann interessant, dass eben auch die Evangelikalen jeden Irrtum der Ökumene irgendwann mit verfolgt haben. Ich habe auch mal eine Broschüre gehabt, wo ich einen Artikel auch auf meiner Webseite hatte. Führende Evangelikale verpflichten sich zum Dialog mit dem Islam. Da gab es also führende Evangelikale, die gesagt haben, wir müssen auch mit dem Judentum und mit dem Islam einen Dialog führen. Schließlich beten wir denselben Gott an und deswegen müssen wir dialogisieren und schauen, wo wir gemeinsame Gründe haben, die Welt und der Friede und so weiter. Ja, und was ist das? Ja, der Islam ist eine antichristliche Religion, ganz klar nach 1. Johannesbrief. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der ist antichristlich, ja. Und deswegen, das sind Dinge, das ist Verrat am Evangelium, wenn so etwas gepredigt wird. Ganz klar, Verrat am Evangelium. Aber dadurch, dass man ja groß sein will in der Welt, dadurch, dass man mit der katholischen Kirche und mit dem ökumenischen Weltrat sich so verbündet hat und dialogisiert, da kommen diese ganzen Irrtümer auch zu den Evangelikalen rein. Ja? Und man kann irgendwann darauf warten, das würde ich mal behaupten, dass irgendwann ein bekennender Homosexueller noch Vorsitzender der Allianz werden wird und alle werden Beifall klatschen. Wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, fürchte ich, das wird irgendwann mal der Fall sein. Weil jeder Irrtum, den die evangelischen Kirchen vollziehen, 10 Jahre später ist er in der Allianz. Wenn es überhaupt so lang dauert. Ja, also das ist dieser geistliche Niedergang, ja. Übrigens Religionsvermischung, also auch Bill Hybels und Rick Warren und andere amerikanische Megagemeindenpastoren sagen, christliches Yoga ist was Tolles. Ja, Zen-Meditation kann man auch als Christ betreiben. Das bereichert dein spirituelles Leben. Ja, das ist also furchtbar, wie da die Religionsvermischung auch da hineinkommt. Ja, also das geistliche Wesen des moderner Evangelikalismus ist Vermischung und Kompromiss und das ist eigentlich Laodicea. Wenn wir uns das mal anschauen, dieses Sendschreiben an Laodicea, da heißt es ja ab Vers 14 in Offenbarung 3, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Ja, und ich denke, das ist ganz deutlich, Laodicea ist nicht wiedergeboren. Sagt der Herr ganz klar, du denkst, du seist gerettet, hättest das Ticket in den Himmel, aber in Wirklichkeit bist du vor mir in deinen Sünden, ohne Kleider der Gerechtigkeit. Du bist verblendet, du brauchst Augensalbe, damit die Verblendung gelöst wird. Und das ist die Not. Ganz ehrlich, ich bin der Überzeugung, dass ein großer Teil der Evangelikalen und Charismatiker nicht wiedergeboren ist. Und zwar einfach, weil sie nie das biblische Evangelium unverfälscht gehört haben. Pro Christ ist kein biblisches Evangelium mehr. Da habe ich auch eine Broschüre drüber geschrieben. Ja? Und die vier geistlichen Gesetze von Bill Bright waren kein biblisches Evangelium. Die waren zu meiner Anfangszeit noch ganz beliebt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses kleine Broschürchen da kennt. Ja, und es ist ganz interessant. Am Anfang hat Bill Bright gesagt, er hatte praktisch geschrieben als ersten Punkt, du bist ein Sünder und getrennt von Gott und unter dem Gericht Gottes. Und dann hat ihm jemand gesagt, du musst es positiver drehen. Und dann hat er den ersten Punkt umgeändert und hat gesagt, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ja, das war dann der Anfang von den vier geistlichen Gesetzen. Und so gab es ein verkürztes Evangelium, einen verkürzten Bußruf, irgendwann gar kein Bußruf mehr, einfach nur Glaube und dann hast du das Ticket in den Himmel. Glaub einfach an Jesus. Ja, nimm ihn als Herrn an, aber es wird nicht gesagt, was das heißt. Das kostet nämlich unser Eigenleben, wenn wir Jesus Christus als Herrn annehmen, oder? Es kostet unser Eigenleben, unseren Eigenwillen. Und das wird nicht mehr dazu gesagt. Ja? Und von daher sind viele Leute sozusagen, die sagen, ja, ich bin doch born again. Ja? So in Amerika sagen das, glaube ich, 30% der Leute. Ich bin wiedergeboren, aber sie haben keine biblische Bekehrung und Wiedergeburt erlebt. Und deswegen gilt diese Botschaft eben ganz ernst, auch solchen Leuten, die in diesen Kreisen, auch in charismatischen Kreisen sind, die allermeisten nicht wiedergeboren, da bin ich überzeugt davon. Und das ist gar kein Vorwurf, denn sie sind verführt worden. Ihnen wurde das echte Evangelium vorenthalten. Und es ist tragisch. Man kann nur beten, dass viele von ihnen die Augen geöffnet bekommen und sich wirklich biblisch bekehren. Ja? Und das ist eben der Punkt, Köder, Anbiederung an den Menschen statt biblischer Evangelisation. Ich kann nur ganz kurz noch drauf eingehen. Die Zeit wird ein bisschen knapp, aber ich lese mal das, was eben da steht in 2. Korinther 4. Da heißt es ab Vers 1, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, nämlich biblische Evangelisation, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes. Und da kann man auch sagen, gebrauchen das Wort nicht betrügerisch, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, ich bin frei von dem Blut aller, weil ich habe es nicht versäumt, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Nicht nur ein verkürztes, menschengefälliges, bequemes, gut verdauliches Evangelium, weil das biblische Evangelium ist nicht gefällig und gut verdaubar. Es ist ernst, es ist herausfordernd. Es fordert auch zum Widerspruch heraus. Und das wird weggelassen. Und damit betrügt man die Leute und es kommt zu falschen Bekehrungen, zu Bekehrungen, die nicht wirklich, ja, vierfaches Ackerfeld zu bleibender Frucht bringen. Ja, der Apostel Paulus sagt in 1. Thessalonicher 2, denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug oder mit Hilfe von Ködern. Und das ist eben das Problem. Die heutige Evangelisation verwendet lauter Köder, Lockmittel, mit denen man die Leute rüberlocken will über die Schwelle zur Bekehrung. Und das ist nicht biblisch. Der Geist Gottes muss uns zur Bekehrung führen, sonst ist es nicht echt. Ja? Und das ist eben die Not. Die biblische Heiligung wird aufgegeben. Man passt sich an die Welt an, wo die Bibel doch sagt, passt euch nicht der Welt an. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ja, wir müssen doch der Welt gleichförmig sein, sonst können wir sie doch nicht erreichen. Ja? Kennt ihr diese Argumente? Ja? Aber der Herr Jesus führt uns zur Heiligung. In Johannes 17 heißt es als erstes, heilige sie in deiner Wahrheit und dann heißt es, ich sende sie in die Welt. Das ist die biblische Reihenfolge. Und die anderen sagen, erstmal musst du die Leute entheiligen und wieder richtig weltlich machen, dann erst kannst du auf die Leute loslassen. Ja, das ist Betrug. Das ist falsch. Ja? Ja, und eben auch Vermischung in der Lehre, Kompromiss und Dialog mit allem Möglichen. Inzwischen sind also in Amerika Verhandlungen, oder ich weiß gar nicht, ob es inzwischen schon beendet sind, die Mormonen sollen in die evangelische Allianz aufgenommen werden. Ja? Hauptsache viele Leute, egal ob die die schlimmsten Irrlehren vertreten, egal ob die früher Sekte genannt wurden. Ja? Und in der Ökumene, in der ACK sind die Adventisten inzwischen auch drin und die Neuapostolischen beantragen das und wollen auch rein. Man nimmt alle auf. Ja? Irrtum und Wahrheit vermischt. Und wer siegt? Niemals die Wahrheit, wenn die Vermischung da ist. Immer der Irrtum, ihr Lieben. Das ist das Gesetz vom Sauerteig. Ja? Und das müssen wir beachten. Ja? Ja, also diese ganzen geistlichen Entwicklungen sehen wir. Was ist jetzt die Antwort? Ich denke, die meisten von uns haben sich vielleicht selber früher mal als Evangelikale verstanden, soweit wir uns nicht aus der Welt bekehrt haben. Ja? Aber ich denke, wir müssen einfach eines sehen, diese Bewegung ist an einem Punkt, wo sie wirklich im Abfall vom biblischen Glauben einfach befangen ist und mittendrin ist in so einer Abfallsbewegung. Ja? Und da geht es ja um den Abfall vom Glaubensgut, von dem, was die Bibel uns lehrt über Christus, über die Buße und die Errettung, über die Nachfolge und die Heiligkeit der Gemeinde. Alle diese Lehren werden von den modernen Evangelikalen immer weitergehend preisgegeben. Das ist noch nicht in jeder örtlichen Gemeinschaft oder Gemeinde gleich. Manche sind da schon weiter fortgeschritten, andere leisten noch Widerstand. Aber die Vermischung ist, glaube ich, überall. Ich glaube nicht, dass es noch irgendeine wirklich abgesonderte evangelikale Gruppe gibt. Denn das Wesen der Allianz ist ja der Zusammenschluss von allem Möglichen. Ja? Und früher war die Allianz noch besser dagestanden, weil noch mehr ernste Gläubige in ihr waren. Aber das Prinzip war noch nie gut. Und man kann darüber nachdenken, dass die weltweite evangelische Allianz in einem Haus der Freimaurer in London gegründet wurde. Ja, das hat vielleicht auch gewisse Hintergründe. Ja, also das ist eine schon immer eine humanistische und unbiblische Aspekt dabei gewesen. Aber jetzt ist es wirklich so weit, dass die Allianz eine Verführungsgruppe ist, die mit zu Babylon gehört. Und sie wollen sogar dazugehören. Sie rühmen sich sogar, dass sie zur Ökumene gehören. Ja, da schämen sie sich ja gar nicht mehr. Ja. Und dann müssen wir die Konsequenzen ziehen. Ich lese mal 2. Timotheus 2. Ist auch so eine der Bibelstellen, die wenig beachtet werden. Timotheus ist ja ein Vertreter des treuen Überrests der Gemeinde. Es gibt einen Überrest von Gläubigen, die dem Herrn treu bleiben, die an ihm und seinem Wort festhalten. Und dieser Überrest wird da auch beschrieben. Und Timotheus gehörte da dazu. Und es heißt da ab Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ich finde es so schön, weil dieser Abschnitt lehrt uns zwei Dinge, die ausbalanciert sind. Er lehrt uns noch einmal, dass wir uns absondern müssen von denen, die Gefäße zur Unehre in dem großen Haus der Christenheit sind. Dass wir uns trennen müssen von solchen, die falsche Lehren vertreten, die der Vermischung des Wort reden. Dass wir uns absondern müssen als Gemeinden von der Ökumene und auch von den modernen Evangelikalen und den Charismatikern. Und auf der anderen Seite lehrt er uns aber auch eine Einheit. Ein Streben danach, dass wir mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen, Gemeinschaft haben sollen. Also es geht nicht drum um Zersplitterung um des Selbstzwecks willen, ja. Es geht nicht drum, dass wir uns so oft nach irgendwelchen Nebenfragen aufteilen und untereinander verstreiten, dass zum Schluss nur noch Zweier- und Dreiergrüppchen übrig bleiben. Das ist nicht der Wille Gottes, ja. Das ist nicht der Weg, den die Bibel uns weist. Sondern der Weg, den die Bibel uns weist, ist, dass die treuen Gläubigen, die wirklich noch am Herrn Jesus und seinem Wort festhalten wollen, dass sie trotz Erkenntnisunterschiede, die wir nie ganz rausbringen werden, solange wir auf der Erde sind, dass wir bestrebt sind, miteinander dem Herrn zu dienen, dass wir bestrebt sind, dem Herrn treu zu sein, sein Wort klar zu verkündigen, kompromisslos, auch in der Heiligung zu leben. Und das heißt in der Gemeinde auch Gemeindezucht üben, wird auch nicht mehr gemacht. Ja, in den modernen Gemeinden kann jeder mit dem stehen bleiben, was er ist, ob er jetzt unverheiratet zusammenlebt mit seiner Freundin oder nicht, das ist doch seine Privatsache. Kein Problem für irgendjemand. Ja, diese Dinge, die sind unbiblisch und die müssen wir meiden. Wir müssen biblische Gemeinde gründen. Da wird es Unterschiede geben, da wird es bestimmte Lehr- und Erkenntnisunterschiede geben. Aber wenn dieser treue Überrest den Herrn Jesus lieb hat und wirklich sich heiligt für den Herrn, dann wird es ein Zeugnis sein, das dem Herrn Jesus wohlgefällig ist. Und dann muss man sich untereinander auch wirklich ermutigen und stärken und bestimmte zweitrangige Erkenntnisfragen zurückstellen. Ja, und deswegen, es gibt einen Weg, wirklich in dieser verworrenen und verführten Zeit dem Herrn treu zu dienen. Und das muss man nicht nur als Einzelkämpfer machen. Das ist falsch, wenn wir nur als Einzelkämpfer uns versuchen durchzuschlagen. Ja, es gibt viele Christen heute, die leben nur von Internetpredigten. Die haben keine praktische Gemeinschaft mit irgendwelchen Geschwistern. Vielleicht haben sie auch schlechte Erfahrungen gemacht und vielleicht scheuen sie die Mühe. Und es kostet Mühe und Arbeit und Kampf, eine bibeltreue Gemeinde zu erhalten, aufzubauen, zu bewahren in mancherlei Krisen und Schwierigkeiten. Da wirst du nämlich Schwierigkeiten kriegen und angefochten sein und auch Nöte haben, so wie der Apostel Paulus auch als Hirte. Aber es lohnt sich, dem Herrn sich zur Verfügung zu stellen und für den Herrn zu dienen, damit es noch bibeltreue Gemeinden gibt. Das können vielleicht Hausgemeinden sein. Das sind nicht Megagemeinden, ja? Ganz gewiss nicht. Aber der Herr, dem Herrn sind die wenigen wichtig, die wirklich noch ihm treu dienen wollen. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns von ganzem Herzen dem Herrn hingeben. Ja, dass wir unser Eigenleben wirklich verlieren. Dass wir solche sind, die mit Christus gekreuzigt und auferweckt leben. Galater 2,20, das gehört mit zu diesem bibeltreuen Weg dazu, auf der persönlichen Ebene der Heiligung. Und das wird oft auch vernachlässigt, wo der Apostel Paulus bekennt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ihr Lieben, das ist dieser Weg der Heiligung, der Ganzhingabe. Den brauchen wir. Wir müssen mit dem Herrn Jesus verbunden sein. Wir brauchen die Kraft seiner Auferstehung, wenn wir gegen den Endzeitstrom schwimmen wollen. Ich sage immer wieder, dieser Strom führt immer weiter abwärts Richtung Babylon. Und wenn wir nicht aktiv dagegen schwimmen, wenn wir bloß stillhalten, dann werden wir mit abgetrieben. Wir merken es gar nicht. Im Laufe der Zeit immer mehr verlieren wir an Licht, an Kraft, an Heiligung. Wir müssen uns vom Herrn die Kraft schenken lassen, gegen den Strom zu schwimmen und dem Herrn treu zu bleiben. Ja, ich freue mich immer, ja, dieses Bild von diesen Lachsen, die gegen einen großen Strom anschwimmen und wenn sie einen Wasserfall begegnen, dann kapitulieren sie nicht, sondern sie springen falschrum über den Wasserfall rüber und schwimmen weiter. Ja, so sollen wir sein. Und das können wir nur, wenn wir wirklich mit dem Herrn leben. Wenn der Herr unsere Kraft ist und unser Licht und unser Heil. Und das wollen wir doch auch, dass der Herr Jesus uns immer mehr alles wird. Dass wir von ihm unsere Kraft schöpfen, dass er unser Licht ist, dass sein Wort uns Leuchte ist für unseren Weg. Und dann können wir in dieser letzten Zeit noch ein Zeugnis für unseren Herrn Jesus ablegen. In aller Schwachheit, mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Dazu möchte ich Mut machen. Der Herr segne uns und segne euch. Amen.